Interview.
20 Jahre wurde der Deutsche Freundschaftskreis Roche in Johannesburg im letzten Jahr. Was von der Jubiläumsfeier bleibt, sind Erinnerungen. Und eine bei dieser Gelegenheit im Kulturhaus von Johannesburg eröffnete Dauerausstellung zur Geschichte der Stadt mit dem Titel »Die Stadt des heiligen Johannes«. Sie wurde gestiftet von der Kreisgemeinschaft Johannesburg in Flensburg und gestaltet vom Kulturzentrum Ostpreußen in Ellingen. Uwe Hankamp sprach nach der Übergabe der Ausstellung mit Dr. Wiesław Gogan vom Kulturzentrum über die Hintergründe.
Sie haben hier gerade eine Ausstellung übergeben zur Stadtgeschichte Johannesburg. Wie lange sitzt man denn an so einer Ausstellung, bis man das fertig hat?
Wir brauchen ziemlich viel Zeit, um zu recherchieren. Das bedeutet, wir müssen alle möglichen Quellen, Bücher, Informationen, die wir finden, zusammenstellen und dann, wenn wir schon genug Materialien haben, müssen wir die Texte schreiben. Wenn die Texte fertig sind, dann suche ich immer Abbildungen, im Allgemeinen gesagt Ikonografie. Da können auch Postkarten sein, auch Fotos oder Stadtpläne oder Landkarten. In diesem Fall dauerte das ungefähr 4 Monate. Punkt 1, wir müssten ein bisschen Zeit für Vorbereitung haben und dann später Druck von Tafel oder auch vom Katalog.
Sie haben gerade gesagt, die Darstellung der Burg, also Jansburg, wäre falsch gewesen. Das ist jetzt neu in dieser Ausstellung.
Also wir haben verschiedene Abbildungen gefunden, wo die alte Deutschordensfeste Johannesburg falsch dargestellt ist. Nämlich nach der polnischen Ausgrabung in Johannesburg zeigte ein Zeichner die Burg praktisch mit Vorburg, aber mit einem gravierenden Fell, nämlich Dansker, stand in Richtung der Stadt, was in keinem Fall möglich war. Immer Dansker stand am Fluss. Vor allem, wir haben auch etwas Neues gemacht, weil diese Kapelle und diese Rente sind ordentlich in diesem Bereich, also hinter diesem Kulturhaus ein bisschen weiter. Und in der Vorburg gab es einen großen Tor und dann eine Doppelbrücke. Und da ist zum Beispiel der deutsche Historiografie beim Borsche, der ziemlich viele Bücher über Burgen des Deutschen Ordens geschrieben hat, ist diese Darstellung falsch. Und polnische Archäologen haben zwar diese Konturen von Fundamenten oder von Grundmauer richtig gemacht, aber da gab es ein Problem, nämlich diese Geschichte mit Dansker und diesen Türmen. Diese Türme standen bestimmt von der Stadtseite, nicht an der Seite vom Fluss. Wir sind keine Spezialisten auf diesem Gebiet, weil praktisch sind keine Archäologen und auch keine Spezialisten von Bautechnik oder Architekten. Aber nach Betrachtungen von anderen Burgen müssen wir feststellen, dass dieser Versuch der Rekonstruktion ist bis zu 80% richtig.
In anderen größeren Städten gibt es immer so Probleme deutsch-polnische Geschichte. Gab es hier in Johannesburg auch so strittige Punkte, wo irgendjemand gesagt hat, nee, so kann man das nicht schreiben?
Es gibt auch auf diesem Kreisniveau bestimmte Themen, die nicht immer ganz klar sind. Zum Beispiel die Geschichte mit Flucht und Vertreibung. Da müssen wir trennen, Flucht und Vertreibung später. Bis zu 1990 waren diese Themen, sagen wir ganz delikat, nicht besonders populär in der polnischen Presse oder in der polnischen Historiografie. Jetzt sieht das ein bisschen anders. Ich kann mir vorstellen, dass es jede Ortschaft in Ostpreußen gibt Themen, die nicht praktisch ganz klar sind. Also zum Beispiel hier in Johannesburg gab es kurz vor dem Rathaus ein Denkmal von Bismarck. Bismarck ist für die deutsche Geschichte eine besondere Persönlichkeit, aber leider Polen hatten ein bisschen schlimmere Erfahrungen mit Bismarck gehabt. Ich kann eventuell nur erwähnen, diese Konvention mit Russen, damals kurz vor dem Januaraufstand in Polen, das war Alvensleben-Konvention. In dieser Konvention hat sich Königreich Preußen für eine Zusammenarbeit mit Russen gegen Polen eingestellt, sagen wir so. Das Wichtigste ist, dass Leute heutzutage verstehen diese historische Problematik und versuchen, damit zu leben und auf eine bestimmte Basis das historisch zu betrachten.
Aber dass Bismarck da wieder vor das Rathaus kommt, ist unwahrscheinlich.
Um ehrlich zu sagen, ich glaube nicht. Also vielleicht Graf von York, Wartenburg, er hatte mit der polnischen Geschichte nicht viel zu tun. Er kämpfte gegen Napoleon, in diesem Sinne vielleicht als Pate der Stadt, also wichtigste Persönlichkeit aus der Geschichte der Stadt Johannesburg, vielleicht schon, aber bisher glaube ich nicht, weil das ist politisch ein bisschen heikel für die polnische Seite.
Diese Statue oder dieses Denkmal, das da stand, das ist natürlich auch verschwunden und nicht wieder aufzufinden.
Also schwer zu sagen, es gab schon während des Krieges, Zweiten Weltkrieges, Abbau von Denkmälern, weil es handelte sich um Bronze oder wertvolle Materialien. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wann dieses Denkmal abgebaut worden ist. Während des Krieges oder erst nach dem Krieg. Ich kenne verschiedene Beispiele, wo die Denkmäler erst nach dem Jahr 1945 abgebaut worden sind.
Aufgetaucht ist sie nicht wieder?
Soviel ich weiß nicht. Vielleicht liegt in einem Schuppen oder im Fluss Galinde, Pisa.
Das war Dr. Wiesław Gogan vom Kulturzentrum Ostpreußen in Ellingen über die Hintergründe der Dauerausstellung zur Stadtgeschichte von Johannesburg im dortigen Kulturhaus. Das Interview führte Uwe Hankamp.
Interview.
Bella Schwarzmann-Czarnota ist Mitarbeiterin der zweimonatlich erscheinenden Zeitschrift Midrasch, die sich Themen aus dem Umfeld der Juden in Polen widmet. Sie eröffnete die jüdischen Kulturtage 2012 in Allenstein mit einem Vortrag zur Rolle der Frau im jüdischen Haus und referierte außerdem zu jüdischen Frauen und ihren Gebeten. Uwe Hankamp hatte sie nach dem Eröffnungsvortrag vor dem Mikrofon.
Frau Schwarzmann-Czarnota, was ist denn so besonders an den hebräischen Buchstaben? Welche Bedeutung hat das Bet?
Powiada się, jest taka legenda, że Bóg stworzył świat posługując się literami alfabetu hebrajskiego. I litera Bet to jest pierwsza litera w Biblii. To się zaczyna Bereishit bara Elohim.
Bet heißt Haus, wie in Bet Tahara, das Haus der Waschungen, das einzige erhaltene Gebäude Erich Mendelssohns in Allenstein. Was signalisiert es als erster Buchstabe der Bibel?
Fundamentem tego świata jest dom. Dom rozumiany jako miejsce, w którym mieszkają ludzie, w którym mieszka człowiek, ale też oznacza to to, że w każdym domu jest element boski.
Der Buchstabe Bet sieht etwa aus wie ein Zelt mit hochgerolltem Eingang. Wir haben ein Fundament, eine Wand und ein geschwungenes Dach. Und es ist nach links geöffnet. Das Haus ist also offen, aber wofür eigentlich?
Otwarte przede wszystkim na nauczanie, na Torę, na Biblię, na domowników, że każdy, kto przychodzi, kto staje się elementem rodziny, kto przychodzi do domu, jest chroniony przez te pozostałe ściany.
Das Haus ist offen für Gäste, die durch Wand und Dach geschützt sind und für das Lernen. Im Vortrag haben Sie gesagt, Lernen und Wissen sei sogar wichtiger als Reichtum und Besitz.
Tak, ale oczywiście nauka była w tradycyjnym judaizmie rozumiana jako nauka dotycząca judaizmu, dotycząca Tory, Talmudu. To nie chodzi o naukę, matematykę, chemię, fizykę, nie. To chodzi o nauczanie płynące ze świętych ksiąg i studiowanie ich. Przez wiele wieków to była domena mężczyzn, a teraz już kobiety też do tego sięgają. I to była większa wartość niż majątek.
Fehlt noch das Fundament des Hauses und das ist die Frau. Sie entscheidet darüber, wie dieses Haus, das Leben darin, aussieht. Dafür braucht sie aber Wissen. Wie sah es mit dem Unterricht für Frauen aus?
To jest ta, która decyduje o tym, jaki ten dom będzie. Myślę, że to daje kobietom, dało kobietom pewną niezależność. Często bywało ograniczeniem, ale w zależności od sytuacji kobiety radziły sobie z tym. Oczywiście problemem było to, że kobiety nie pełniły funkcji publicznych ani nie podlegały żadnemu systemowi nauczania zorganizowanemu. One miały niezależność, ale miały w domu, w utrzymaniu rodziny, w dzieciach. Wychowywaniu dzieci, ale też ważne by było, żeby zyskały tę niezależność również edukacji. I to się stało właściwie dopiero koniec XIX, początek XX wieku.
Przedtem musieli sam poradzić.
Tak, albo za pomocą dobrego tatusia, czy dobrego męża, czy dobrego brata.
Und dann konnten sie auch Rabbinerinnen werden. Wer war denn die erste und wann erhielt sie ihren Titel?
Regina Jonas, niemiecka Żydówka. Z Berlina. W drugiej połowie lat 30. przed wybuchem II wojny światowej, ale już chyba po dojściu Hitlera do władzy.
Ihr anderes Thema sind die Gebete von jüdischen Frauen, die Sie anhand einer Gebetssammlung vorstellen. Wer hat diese verfasst und warum ist sie heute wieder bekannt?
Pani Noida z domu Schmidl i ona była Żydówką, która nie mówiła jidysz, tylko po niemiecku. To była bardziej zasymilowana rodzina. Ona była z rodziny rabinów, ale już ta asymilacja jakby się dokonała. Mieszkała, no teraz to są Czechy. Morawy właściwie, tam mieszkała i całkiem niedawno pewna Amerykanka jak gdyby na nowo odnalazła zbiór modlitw, który napisała ta Fanny Noida i to są bardzo ciekawe również pod względem literackim utwory.
Sie hatten im Vortrag ein Beispiel für eine starke jüdische Frau genannt. Wie war noch einmal ihr Name und gibt es eine Dokumentation ihres Lebens?
Glickl von Hameln. Ona żyła w XVII wieku i była bizneswoman. Owdowiała bardzo wcześnie, została z 12 dzieci i pracowała i kontynuowała interesy, które prowadził jej mąż. Nawet się okazało, że już byli prawie na skraju upadku, ale ruiny, ale ona to zdołała wydźwignąć i wychować 12 dzieci. To jest duża robota i pisała jeszcze pamiętnik. Był pisany w jidysz, ale był przetłumaczony i na niemiecki, i na angielski.
Das war ein Interview von Uwe Hahnkamp mit Bella Schwarzmann-Czarnota, die sich intensiv mit der Rolle der jüdischen Frauen beschäftigt. Sie ist Mitarbeiterin der zweimonatlich erscheinenden Zeitschrift Midrasch. Mehr zu Midrasch finden Sie im Internet unter www.midrasch.pl.
Beitrag.
Dass sich die Allensteiner Welle nicht von selber produziert, ist klar. Und auch, dass wir Ihnen in 25 Minuten eine möglichst große Vielfalt an Themen in möglichst guter Qualität anbieten wollen. Dazu bedarf es der Weiterbildung und solch ein Seminar haben wir Ende letzten Jahres veranstaltet. Von der Recherche zum Text. Uwe Hahnkamp weiß mehr darüber.
Während im letzten Seminar eine allgemeine Einführung in die Radioarbeit im Mittelpunkt stand, ging es diesmal schwerpunktmäßig um das Schreiben. Genauer um die Umsetzung der gesammelten Informationen in sendefähige Texte. Dementsprechend galt es erst einmal, sich einen Überblick über mögliche Informationsquellen zu verschaffen. Wie zu erwarten, drehten sich die Vorschläge der Teilnehmer überwiegend um die neuen Medien, vor allem das Internet, das im Rahmen des Seminars das Recherchemedium sein sollte. Die traditionellen Methoden der Informationsbeschaffung wie direkte oder telefonische Gespräche waren ihnen zwar geläufig, aber im Licht der Informationsgesellschaft eher als historische Variante. Hier spielten die unterschiedlichen Generationen eine Rolle. Mit viel Schwung stürzten sich die Teilnehmer auf ihre Aufgabe. Recherchen zu 200 Jahren Grimms Märchen, zum 150. Geburtstag von Gerhard Hauptmann und zu 20 Jahren SMS. Da gab es Überraschendes zu SMS und Satirisches zu den Märchen zu finden. Vor allem aber viel zu viel. Und diese große Menge Material mussten sie dann kürzen, auf etwa 3 Minuten für ein Feuilleton oder gar auf 30, 35 Sekunden für eine Nachricht, die dann zur Probe gesprochen und aufgenommen werden sollte. Und hier sind einige Beispiele, wie die Teilnehmer ihre Aufgabe bewältigten.
Jakob i Wilhelm Grimm, obecnie uważani za twórców filologii germańskiej, byli prekursorami w poszukiwaniu, opracowywaniu i spisywaniu ludowych podań i mitów z różnych landów Niemiec, które posłużyły do stworzenia bajek, a początkowo były skierowane tylko do dorosłych odbiorców. Dopiero później zostały przeredagowane i dzisiaj stanowią klasykę literatury dziecięcej.
Oryginał... Das war zu schnell gesprochen und letzten Endes auch zu lang. Nach einigen Kürzungen im sowieso bereits kurzen Text klang es dann so.
Jakob i Wilhelm byli prekursorami w poszukiwaniu, opracowywaniu i spisywaniu ludowych podań i mitów z różnych landów Niemiec. To one posłużyły do stworzenia bajek, a początkowo były skierowane tylko do dorosłych odbiorców. Dopiero później zostały przeredagowane i dzisiaj stanowią klasykę literatury dziecięcej.
An derselben Nachricht versuchte sich ein anderer Teilnehmer, der sie sogar unter 30 Sekunden sprach.
W tym roku obchodzimy 200. rocznicę wydania pierwszego tomu baśni braci Grimm, Kinder und Hausmärchen. Jakob i Wilhelm Grimm byli prekursorami w poszukiwaniu, opracowywaniu i spisywaniu ludowych podań i mitów z różnych landów Niemiec. To one posłużyły do stworzenia bajek, a początkowo były skierowane tylko do dorosłych odbiorców. Dopiero później zostały przeredagowane i dzisiaj stanowią klasykę literatury dziecięcej. Oryginał rękopisów kaselskich obecnie znajduje się w Muzeum Braci Grimm w Kassel i jest wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Ein anderes Thema, SMS. Dieselben Probleme. Die Nervosität vor dem Mikrofon und der Zeitdruck sind deutlich zu spüren.
SMS-owe rekordy. Raina Hardesty wysłała w ciągu miesiąca 14 528 SMS-ów. Co ciekawe, rekordistka ma 13 lat. Od kiedy możemy się cieszyć SMS-ami? Pierwszy SMS został wysłany 3 grudnia 1992 roku.
Im zweiten Versuch mit einer leicht gekürzten Variante ging es eindeutig besser.
Początkowe SMS-y miały służyć operatorom do informowania klientów o awariach w sieci. Zmieniło się to jednak, kiedy odkryto, że SMS-y cieszą się niezwykłą popularnością wśród nastolatków.
Dass mit zunehmender Geschwindigkeit die Deutlichkeit verloren gehen kann, zeigt die Nachricht zu Gerhard Hauptmann.
15 listopada przypada 150. rocznica urodzin wybitnego literata, artysty i wiecznego podróżnika, jakim był Gerhard Hauptmann. Postać niezwykle barwna ze względu na bogate przeżycia, związki i doświadczenia. Częste wyprawy i zmiany miejsc zamieszkania miały odbicie w jego twórczości.
Mit etwas mehr Ruhe blieb es trotzdem deutlich unter 30 Sekunden und war verständlicher.
15 listopada przypadła 150. rocznica urodzin wybitnego literata i artysty, jakim był Gerhard Hauptmann. Postać niezwykle barwna ze względu na bogate przeżycia, związki i doświadczenia. Częste wyprawy i zmiany miejsc zamieszkania miały odbicie w jego twórczości. Laureat Literackiej Nagrody Nobla za odważnie podjęty temat wyzysku robotników przez kapitalistów, a zarazem miłośnik pięknych krajobrazów, zawsze był bliski Sudetom. Zachęcamy do lektury jego utworów i poznania samego artysty.
Ein Anfang ist gemacht. Der Sprung ins kalte Wasser bei, in Anführungszeichen, richtigen Beiträgen und zur deutschen Sprache wird folgen.
Das war ein Beitrag von Uwe Hahnkamp zur Radioweiterbildung der Allensteiner Welle von der Recherche zum Text Ende letzten Jahres.